Hey du, hast du Lust auf verantwortungsvolle Aufgaben, abwechslungsreiche Abteilungen, darauf deiner Kreativität freien Lauf zu lassen und dein Social-Media-Talent voll einzubringen? Dann bewirb dich um deine Ausbildung bei der Nordwest Mediengruppe, zu der auch die MWZ gehört. Klicke auf nwmazubis.de und sei schon bald ein Teil unseres Teams. Wir freuen uns auf dich.
Es ist nur logisch, jetzt alles an Schule zu beenden und mich komplett auf die Musik zu konzentrieren. Also es war niemals ein Schritt von Mut, sondern es war immer einfach die eindeutig bessere Lösung. Und da gab es selten was zu diskutieren.
Lass mal schnacken. Ein Interview-Podcast der NWZ. Und hier ist Annika Schmidt.
So, moin. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lass mal schnacken. Und ich freue mich heute, als mein Gast Isa Guderian begrüßen zu dürfen. Er war ESC-Teilnehmer für Deutschland und hat tatsächlich auch bei uns in Deutschland den 12. Platz gemacht. In Malmö war das dieses Jahr. Und mit seinem Song Always on the Run. Viele kennen ihn, viele haben ihn vielleicht schon gehört oder müssen ihn jetzt unbedingt hören. Und ich freue mich wahnsinnig, dass Isaac hier heute unser Gast ist, beziehungsweise mein Gast ist. Er war auch in Oldenburg beim Kultursommer und ich freue mich wahnsinnig, dass er heute hier ist. Moin Isaac.
Tag, danke für die Einladung.
Isaac, wie geht's dir? Was macht das Leben? Wie geht's dir?
Boah, es ist sehr durchwachsen. Also im Großen und Ganzen geht's mir sehr gut, würde ich sagen. Es ist sehr, sehr viel alles, also wirklich viel unterwegs und schöne, viele Erlebnisse. Es wird viel gereist. Es ist im Prinzip das Gleiche wie vorher, nur in einer ganz anderen Geschwindigkeit.
Und da wären wir eigentlich auch schon mal meine ersten Frage, die ich noch an dich habe, direkt. Der ESC, so lange ist er noch nicht her. Was hat dieser ESC, deine ESC-Teilnahme verändert und wie kam es überhaupt dazu, also erstmal nacheinander, wie kam es überhaupt dazu, dass du für Deutschland beim Eurovision Song Contest angetreten bist? Du kommst ja bisher eigentlich Straßenmusiker gewesen und jetzt kennt dich irgendwie ganz Deutschland und über die Grenzen hinaus und das so schlagartig eigentlich.
Also so ganz schlagartig war das nicht, da war ein bisschen was dazwischen. Also ich hab vor vielen Jahren mit Straßenmusik angefangen. Und also als ich so im Alter von 12 war und habe dann mit 18 Schule abgebrochen und auch von da an schon Fulltime Musik gemacht. Also ich bin jetzt auch schon quasi seit 11 Jahren Fulltime Musiker. Nur war das damals dann so, man hatte irgendwie vor, eigene Musik zu machen, aber damit ließ sich zu Anfang so schlecht Geld verdienen, vor allem wenn du es Fulltime machen willst. Und dann habe ich halt viel Covermusik gemacht und viel in Kneipen gespielt und viel auf Hochzeiten, Stadtfeste, Straßenmusik auch immer gemacht so. Und das hat sich dann irgendwann summiert und irgendwann auch letztendlich dazu geführt, dass ich gar keine Zeit hatte, irgendwas anderes zu machen, weil es wirklich viel irgendwann wurde. Und dann war das so ein Hamsterrad und das wurde dann erstmals durchbrochen zu Corona 2020. So, das war dann so, für mich war das so der Relief, wo ich dann letztendlich angefangen habe, die Songs, die ich schon seit Jahren geschrieben habe und niemals die Zeit dafür gefunden habe, die irgendwie zu recorden, selber aufzunehmen, zu veröffentlichen. Und da ging der Stein für mich irgendwie ins Rollen. So, und dann ging das auch relativ zügig. Dann hatte ich 2021 meinen Verlagsdeal. Dann 2022 im Dezember hatte ich dann meinen Labeldeal. Und dann kam 2023 zum ersten Mal die Idee, oder beziehungsweise schon, ja doch, 2023 kam zum ersten Mal die Idee, ob wir nicht zum, also hat Universal mich gefragt, was ich davon halten würde, wenn wir mich beim ESC quasi vorstellen. Und da war ich so, ja klar, kann man versuchen. Und wir hatten es sogar versucht, sind aber damals nicht gepickt worden für das deutsche Finale. Und dann haben wir es im Folgejahr, habe ich dann einen Song geschrieben. Das war halt eben Always on the Run. Und der war auch nicht für den ESC gedacht in der Ursprungsform. So, ich habe den einfach geschrieben und ich fand den geil. Und ich habe dann meinem Team gesagt, ey, ist jetzt ein bisschen rushed und so, aber ich will, dass das mein nächster Release wird. Und die waren halt alle super happy mit dem Song. Und dann kam halt auch wieder seitens Universal der Vorschlag, ob wir damit nicht zum ESC wollen. Und dann war ich sogar noch ein bisschen so, ich dachte so, ja gut, passt vielleicht nicht ganz so zum ESC, aber lass versuchen. Ist ja, wenn es klappt, umso besser. Und dann hat es eben alles sehr gut geklappt. Und so sind wir letztlich zum ESC gekommen.
Wie war die Reaktion, als du wusstest, okay, du fährst jetzt wirklich zum ESC für Deutschland und wie bist du ja im Endeffekt, vertrittst du ja dann Deutschland, du vertrittst deine Nation. Das ist wie die Athleten bei den Olympischen Spielen ihr Land vertreten, vertrittst du dann beim ESC so Deutschland. Wie war das, als dir bewusst wurde, okay, ich vertrete da jetzt so im internationalen Song Contest mein Land?
Ehrlich gesagt hatte ich dazu nicht so den riesigen Bezug, weil ich absolut keine, also ich hab gar keine patriotischen Züge oder so. Ich bin eher menschenbezogen als irgendwie Nation bezogen oder so. Das war für mich, war das in allererster Linie, war das ein Sprungbrett, um meine eigene Musik einer größeren Bühne zu bieten und das als reines Sprungbrett zu nutzen. Und ich denke, das ist auch okay, das so zu sagen, weil ich glaube, ehrlich gesagt, dass es jedem so geht, der da mitmacht. Die meisten, die etwas anderes sagen, bin ich mir ziemlich sicher, dass Quatsch ist. Erzählen von wegen, oh, es war immer mein Lebenstraum, da mitzumachen, weil es mir so wichtig ist, ein Zeichen für internationalen Zusammenhalt zu setzen. Bah, ist halt irgendwie so. Also jeder geht dahin, weil er irgendwie mehr aus seiner Musikkarriere machen will. Und das ist auch völlig in Ordnung.
Ja, man sieht Lena, also ihre Karriere fing nach dem ESC erst richtig, richtig an. Und ja, da startet sie dann durch. Also von daher war das auch ihr Sprungbrett, wenn man das so sagen kann. Ja. Wie hat das denn bei dir geklappt? Also was hat der ESC jetzt, wie hat er dein Leben verändert? Wie sieht dein Alltag jetzt auf einmal, wie sehr hat er deinen Alltag auch verändert jetzt?
Schon sehr auf jeden Fall. Also im Prinzip, wie ich eben schon gesagt habe, ich mache jetzt keine Hexerei. Ich wurde schon oft gefragt, wie es jetzt für mich weitergeht. Und die Antwort ist ganz klar, ich mache das Gleiche wie vorher. Ich schreibe weiterhin Songs, ich release weiterhin Songs, ich spiele weiterhin Konzerte, Musikvideos, Interviews, hier und da mal vielleicht im TV. Aber halt alles irgendwie schneller und größer und mehr Leute im Team und eine flexiblere Umsetzung der gesamten Geschichte, weil einfach mehr Augenmerk auf die ganze Sache gelegt ist, was letztlich auch genau das Ziel dieser Teilnahme am ESC gewesen ist. Und das, ich sag mal, ich habe das Gefühl, wir schlachten die Kuh ganz gut aus.
Okay, ja, cool. Aber du hast ja jetzt bestimmt schon seit dem ESC deutlich mehr Anfragen bekommen. Das heißt, würdest du schon sagen, dass dein Alltag auch oder die Wochen für dich auch definitiv voller geworden sind?
Definitiv, ja. Definitiv. Es ist halt wirklich, es ist wirklich wahnsinnig viel. Dennoch muss ich sagen, ich habe ein sehr tolles Team, die mir auch ganz gezielte Pausen einbauen. Und in gewissen Bereichen, gerade wenn, es gibt oftmals irgendwie so 2, 3, 4 Wochen Blöcke, wo man komplett am Stück unterwegs ist und von einem Termin in den nächsten rusht, dass wenn so ein Marathon mal irgendwie angesetzt ist, dass danach auch das Team nicht versucht, die Kuh zu überschlachten, sondern irgendwie dann auch mal eine Woche Ruhe reinsetzt, wo ich mich dann komplett auf meine Familie fokussieren kann oder so. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr viel.
Wie gehst du damit mental um? Weil das natürlich schon auch mit einem Menschen, du sagst ja, du hast ein gutes Team, die dir auch immer mal eine Woche Pause einräumen, aber es ist ja definitiv mehr geworden. Die Erwartungen, glaube ich, haben wahrscheinlich auch nicht auch zugenommen, weil man jetzt denkt, okay, was bringt denn als nächstes für ein Album, als nächstes für eine Single raus? Ist das auch noch so ein Hit? Also da sind ja, mit so einer ESC-Teilnahme steigen ja auch die Erwartungen, weil man bekannter wird. Das ist halt, wie du schon sagst, es ist ein Sprungbrett, wenn man es richtig nutzt, kann es ein gutes Sprungbrett sein, so wie bei Elena zum Beispiel oder auch bei anderen Teilnehmern. Wie geht man damit mental um, wenn die Erwartungen so zunehmen, wenn die Termine so zunehmen, wenn der Druck und ich sag mal auch der Stresspegel steigt?
Also ich mache mir da ehrlich gesagt keinen großartigen Druck. So, ich mache halt einfach genau das, was ich immer gemacht habe und im Prinzip ist es immer genau das zu tun, was sich in dem Moment irgendwie richtig anfühlt. So, und ich glaube, einen ganz großen Fehler, den ich immer möglichst versuche zu vermeiden, ist, irgendwas zu tun, weil man glaubt, dass das etwas sei, was irgendjemand von einem erwarten könnte. So. Und dabei geht es eigentlich so ziemlich um jeden Bereich, um Bereich Live-Musik um Bereich Bühnenpräsenz, Social Media Präsenz, die Songs an sich, die Production der Songs und so weiter und so fort. Und ich glaube, in den Punkten muss man einfach ganz besonders auf sich selber hören, nicht das zu tun, wo man denkt, das ist etwas, das könnte irgendwem gefallen, sondern die Sachen zu machen, wo man selber eine Begeisterung für aufbringen kann, wo ich selber sage, das ist etwas, was mir gefällt und wir machen das so, weil ich finde, dass das so gut ist. Und das ist irgendwo auch ein Schlüssel zur Authentizität, den ich auf keinen Fall verlieren möchte, weswegen ich mit absoluter Anstrengung versuche, diesen ganzen Druck und diese ganzen Erwartungen auch ein bisschen zu entkräften.
Finde ich gut, weil das ist tatsächlich so. Also du legst halt mehr Wert darauf, dass du dir treu bleibst, als dass du die Erwartungen von irgendwelchen Managern, irgendwelchen Plattenfirmen oder sonstigen Unternehmen erfüllst. Dass du dir selber treu bleibst, steht da über alles. Das ist glaube ich, auch ein guter Weg. Du hast ja auch in dem Song, den du beim ESC gesungen hast, der dein ESC-Song ist quasi, geht's ja auch um sehr, sehr viele Widersprüche. Und diese Widersprüche, Licht und Schatten zum Beispiel, aber auch andere, und du bist always on the run. Welche Bedeutung hat dieser Text auch in der Hinsicht für dich? Wie findest du dich da selber wieder, dass du sagst, du bleibst
authentisch.
Genau, authentisch. Ja. Das war das Wort, was ich suchte, ja.
Naja, der Song stammt ja auch aus meiner Feder und das ist halt wirklich irgendwie so ein Querschnitt aus meinem Leben, weswegen ich das auch besonders schön finde, dass gerade dieser Song jetzt auch so, und mich hat's auch im Endeffekt so ein bisschen schockiert, weil mit diesem Song habe ich nicht damit gerechnet, dass irgendjemand damit irgendwie relaten würde, weil das halt komplett irgendwie dieser ganze Chaos aus meinem Leben ist, was mir dann irgendwo auch irgendwie viel geholfen hat, wo ich dann meine Aussage mit, vor allem mit dem ersten Satz, I am nothing but the average.
Genau den Satz muss ich aber tatsächlich sagen, genau da habe ich mich voll wiedergefunden in diesem Satz. Weil tatsächlich, wenn ich da mal meine Gedankenwelt zu weit steuern darf, es gibt ja, wir leben ja in so einer Gesellschaft, oder ich kann das jetzt nur auf Deutschland bezogen sagen, weil ich lebe nicht in anderen Ländern, aber ich finde in Deutschland, in der Gesellschaft ist es so dieses Ding, man will immer irgendwie herausstechen, habe ich das Gefühl. Ja, so. Richtig. Oder es geht immer darum, extremer zu sein, immer mehr irgendwas zu machen, wo man mit auffällt, so, damit man aus der Masse hervorsticht und zu sagen, hey, ich bin das alles nicht, ich bin nur der Durchschnitt, das ist irgendwie so, wo man sich selber sagt, so, ey, ich schaffe das, ich bin das nicht. Also ich bin nicht dieses Hervorstechen, ich bin eigentlich nur der Durchschnitt. Und es gibt ja viele Menschen, die dann irgendwelche Talente haben. Und ich zum Beispiel, wenn ich von mir selber rede, ich bewundere Menschen, die ganz offensichtlich ein Talent für irgendwas haben. Ja. Aber struggle auch mit mir selber, weil ich manchmal das Gefühl habe, ja, wo ist denn mein Talent? Also so, und ich glaube, das geht total vielen so. Und dann zu sagen, ich bin nur der Durchschnitt und ich habe jetzt nicht irgendwie, ich bin jetzt nicht so, das ist irgendwie sowas zu sagen, finde ich total, also da habe ich mich super wiedergefunden, weil ich dachte, ja, das geht, in der Gedankenwelt denke ich das so oft und ich fühle mich dabei schlecht, das zu denken oder zu sagen, weil irgendwie ist das doch, du darfst es doch nicht sein, du musst doch mehr sein, oder nicht?
Ja, das ist halt so dieser öffentliche Druck, aber für mich hat diese Zeile tatsächlich zweierlei Bedeutung. Und zwar zum einen ist es irgendwie was Angsteinflößendes, dass ich denke, oh, ich bin irgendwie nur der Durchschnitt und oftmals vergleicht man sich dann mit anderen und so. Aber auf der anderen Seite ist das für mich auch ein absoluter Trost zu wissen, ey, ich habe zwar echt komische Ticks und ich bin irgendwie in vielen Punkten irgendwie, habe ich immer wieder die gleichen Verhaltensmuster, die auch echt so von meinem Umfeld jetzt, wo ich wohne zum Beispiel, ich bin nicht so der typisch bürgerlich Deutsche, der irgendwie ich war immer extrem chaotisch und hab viele Sachen immer extrem aufgeschoben und konnte mich nie auf Sachen konzentrieren, die mir keinen Spaß gemacht haben. Und dadurch habe ich echt immer wieder viele Probleme gehabt. In jeglichem Bereich eigentlich. Und auch immer schon mit meiner Frau zum Beispiel immer das größte Streitthema gewesen, weil ich immer mich so einsaugen lasse von allen Sachen, die mich so umgeben und viele Sachen wirklich bis aufs Äußerste treibe. Und aber auch das ist ein Punkt, wo ich jetzt gerade, wo ich seit 2020, 2021 in Kontakt mit immer mehr Musikern gekommen bin, auch da gesehen habe, das ist nichts, womit ich alleine bin, sondern das geht sehr, sehr vielen, insbesondere auch kreativen Leuten so, dass sie sich irgendwie komplett in Sachen verlieren und viele andere Sachen, die rund um die Kunst eigentlich funktionieren müssten, nicht richtig funktionieren. Und ich habe mich eine sehr lange Zeit sehr sonderbar gefühlt, aber nicht in a good way. Also es war halt immer irgendwie, ich war halt einfach
so ein Sonderling, ne? So,
ja, genau. Ich war halt immer so, ja, warum können die das denn alle und warum schaffe ich das denn nicht? Also das ist so die normalsten Sachen auf der Welt habe ich nie auf die Kette bekommen. So wie, das fängt schon bei Kleinigkeiten an, wie Ordnung zu Hause zu halten, den Rasen alle 2 Wochen zu mähen. Ich war froh, wenn ich es einmal im Monat geschafft habe. Und irgendwie eine vernünftige Buchhaltung zu haben, pünktlich irgendwohin zu erscheinen. Und diese ganzen Sachen, die habe ich nie geschafft so und auch nicht ansatzweise so gut. Und für alle anderen um mich rum, die dann halt ihre normalen Berufe nachgegangen sind und die ihre normale Alltagsstruktur hatten, bei denen schien das alles so furchtbar leicht und ich habe mich so lächerlich gefühlt, dass ich das alles nicht auf die Kette bekommen habe. Und deswegen ist dieser Satz für mich dann auch, wo ich dann eben viele Leute kennengelernt habe, denen es erschreckend ähnlich, also wirklich erschreckend ähnlich geht wie mir. Also ich kenne wirklich viele Leute, die haben im Prinzip 1:1 die gleiche Vita wie ich. Das ist einfach, dass ich mich da auch selber trösten konnte und sagen könnte, ich bin zwar irgendwie komisch, aber es gibt viele Leute, die sind genauso komisch wie ich. Und von daher bin ich wieder an einem gewissen Punkt, dass ich sagen kann, ich bin eigentlich nur der Durchschnitt, auch wenn ich mich sehr komisch verhalte. Und das ist diese zweite Bedeutung für mich, dass ich da viel, viel Ruhe rausschöpfen kann.
Ich relate da total mit dem pünktlich irgendwo hinkommen. Oder auch so alltäglich, also das sind so alltägliche Sachen. Ich weiß noch, im Sportunterricht war es so, ja, jetzt, da gab es ja dann so Phasen, wo man dann turnen musste im Sportunterricht und dann hieß es ja, macht mal alle Purzelbaum und alle konnten das, nur ich nicht. Und ich stand da und dachte so, es kann doch jetzt nicht sein, dass ich die einzige Dobe hier in diesem Raum bin, die keinen Purzelbaum kann. So, und dann fühlst du dich halt wirklich, wie du schon sagst, man fühlt sich wie so ein Sonderling und man fühlt sich direkt schlecht, obwohl man sich auch sagen muss, ist es denn schlecht, ein Sonderling zu sein oder anders zu sein? Ne? Das ist
ja, es kommt halt immer, es gibt immer Vor- und Nachteile. Ne? So, man fühlt sich ja auch immer, also ich zumindest für mich, ich mag das auch, wenn ich irgendwie in gewissen Punkten sagen kann, dass ich da anders bin als der Durchschnitt. Auf der anderen Seite macht es mich komplett fertig, wenn ich missverstanden werde. Aber es ist ja im Prinzip genau das, was ich damit provoziere. Mit diesem Anderssein und dann eben von außen irgendwie nicht so wahrgenommen zu werden, wie ich mir das wünsche, ist halt, das kränkt dann auf der anderen Seite wieder. Und dann die logische Schlussfolgerung wäre dann aber auch einfach nicht so sonderbar zu sein, damit die Leute dich richtig einordnen können. Aber das will man dann ja auch nicht. Also das ist halt irgendwie alles sehr verwurstelt.
Ja. Hast du dich schon mal an einem lebenden Punkt wirklich missverstanden gefühlt? Auch vielleicht in einem deiner Texte oder so? Kannst du dich noch daran erinnern? Wo du dachtest, hey, nee, so meinte ich das aber gar nicht und.
Ja, das ist schon vollkommen, aber das ist gar nicht der Punkt, wo mich das kränkt, weil das ist halt auch wirklich so, dafür sind Songs irgendwie auch ein bisschen da. Da beziehe ich mich sehr gerne auf Tua. Ich weiß nicht, ob du Tua kennst, das ist ein Rapper und Produzent.
Ah, doch, dann kenne ich ihn, ja. Also als Rapper kenne ich ihn, als Produzentin.
Ja. Der hat mal in einem Interview gesagt, wo er wurde auf irgendeinen Song daraufhin gefragt, was dieser Song denn bedeutet. Und dann hat er gesagt, du, ganz ehrlich, das will ich nicht sagen. Also, das möchte ich nicht drüber reden. Und dann war so die Frage, hä, warum? Und dann hat er gesagt, du, ganz ehrlich, ich weiß, was der Song bedeutet. Ich weiß, warum ich den geschrieben habe. Und die Chance besteht, dass irgendwer da draußen diesen Song gehört hat und den komplett auf seine eigene Geschichte quasi draufgepackt hat und sein eigenes Meaning quasi daraus gezogen hat. Aber in der Sekunde, wo ich anfange, die tatsächliche Bedeutung des Songs zu offenbaren, zerstöre ich dessen Illusion und das möchte ich nicht. Das fand ich eine sehr schöne Art und Weise. Und deswegen, also es gibt, ich habe das schon oft erlebt, dass Leute irgendwie irgendwelche Textzeilen rausgezogen haben, die teilweise für mich selber nur so dahingesagt gewesen sind. Und ganz oft habe ich es halt erlebt, dass in manchen Songtexten von mir irgendwelche Zeilen rausgezogen worden sind und für besonders hilfreich oder für besonders intensiv wahrgenommen worden sind, wo ich ganz andere Stellen favorisiere.
Okay. Und in deinem Song Always on the Run, was ist da so deine Passage, abgesehen von diesem I'm the Average? Oder ist es genau diese Zeile, die dich in diesem Song
ermeißen? Es ist schon genau diese Zeile. Das ist auch tatsächlich der allererste Satz von dem Song, der entstanden ist. Das war die allererste Idee. Wir haben gerade angefangen, den Song zu schreiben, und das ist die erste Zeile, die mir in den Kopf gekommen ist, und das war sofort der Startschuss von dem Song. Darauf hat alles aufgebaut quasi.
Mm. Und dann handelt der Song ja noch von vielen weiteren Gegensätzen. Welche Rolle haben Gegensätze denn so für dich in deinem Leben gehabt bisher?
Ja, also schon. Also das verfolgt mich immer irgendwie, und ich bin ganz oft auch, ich hab irgendwie immer eine sehr starke Meinung, aber die ändert sich auch sehr schnell und ist dann aber immer noch im Endeffekt genauso stark wie vorher. Und es ist auch ganz oft so, dass es so, als bestes Beispiel jetzt gerade ganz aktuell, wie das so momentan bei mir läuft, ich liebe das, dass mein Umfeld und die Arbeitsweise und das ganze Ding um mein Musikprojekt drumherum, dass das so professionell geworden ist. Das finde ich mega stark. Auf der anderen Seite hasse ich das. Also genau das, dass es so professionell geworden ist, hasse ich. Ich kann das überhaupt nicht leiden. So, aber ich liebe es auch. Also das hat halt so, und aus exakt den gleichen Gründen. Also es ist nicht so, ich liebe das, weil, aber auf der anderen Seite gibt es die und die Kontra-Argumente, sondern die gleichen Argumente, die pro sind, sind für mich dann auch wieder Kontra. Also genau dieses und, aber das, da muss man sich am Ende einfach mit abfinden und sich einfach hinstellen und sagen, it is what it is, und irgendwie zusehen, dass man an anderen Punkten, an anderer Front irgendwie Sachen hat, wo man in der Zufriedenheit Absolution erlangen kann.
Das finde ich gut. Das finde ich gut. In der Zufriedenheit Absolution. Da finde ich gut. Finde ich gut. Den muss ich mir mal merken, den Satz.
Entweder oder.
So, jetzt haben wir tatsächlich immer so eine Rubrik, die wir immer gerne mal machen oder beziehungsweise abfragen mit unseren Gästen. Meine Lieblingsrubrik, wir haben drei. Meine Lieblingsrubrik ist entweder oder, und die würde ich gerne mal mit dir machen. Und da fange ich jetzt direkt mit einer weirden Frage an, vielleicht, die jetzt für die Zuhörer vielleicht erstmal weird wird klingt. Du wirst es verstehen, weil, und zwar habe ich mal ein Bild von dir gesehen, wo du so eine Leoprint-Hose hattest. Und jetzt frage ich mich doch, was Leoprint oder Polohemd? Also entweder oder ist immer, dass du dich für eine Seite entscheidest und vielleicht begründest, wieso das?
Ganz klar Leoprint. Ich bin gar kein Fan von Polohemden. Mag ich gar nicht.
Auch das nicht von Karohemden?
Nee, Karohemden finde ich noch
noch schlimmer.
Ja, ist nicht meins auf jeden Fall. Also ich Polohemden verstehe ich vor allem deswegen nicht, weil entscheide dich doch, entweder Hemd oder T-Shirt, was ist das für ein Zwischending? Und dann haben wir auch meistens so einen Wabbelkragen und so, das finde ich ganz furchtbar. Bin ich gar kein Fan von. Also definitiv Leo-Muster.
Okay. Konzert oder Festival?
Da bin ich schon Team Konzert auf jeden Fall. Ich meine, ich mag auch Festivals, aber Konzert, da funktioniert der Künstler auch ganz anders. So, also auch sowohl als User als auch als selber ausübender Musiker. Ist halt so, beim Festival hast du als Musiker immer noch so dieses, du hast da auch Leute, denen musst du es irgendwie zeigen.
Ja, mäßig. Die kommen nicht nur wegen dir, die kommen vielleicht wegen einem anderen Act, der auf der...
Genau. Und deswegen machst du die eine oder andere Sache anders, und auf dem eigenen Konzert kannst du dich einfach komplett gehen lassen. Du weißt, die Leute sind da wegen dir und die lieben das, was du machst. Und du kannst einfach auf einer ganz anderen persönlichen Ebene auf die zugehen und musst nicht irgendwie versuchen, die mit was weiß ich was für einem Rambazamba irgendwie für dich zu begeistern.
Elton John oder Lenny Kravitz?
Boah, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung von Lenny Kravitz. Ich weiß, dass es den gibt, und ich kenne mit Sicherheit auch ein, zwei Songs von dem, habe mich aber noch nie mit dem auseinandergesetzt. Von daher würde ich sagen Elton John.
Und was hast du für Bezüge zu Elton John? Also
auch nicht so viele. Ich kenne vielleicht, also ja, von dem weiß man schon. Ich weiß zumindest, wie der aussieht.
Das
weiß ich bei Lenny Kravitz nicht. Das weiß ich. Also keine Ahnung, wie Lenny Kravitz aussieht. Can You Feel the Love Tonight ist ein Song von ihm, den ich selber auch immer auf vielen Hochzeiten performt habe. Das ist so der erste Bezug, den ich zu ihm habe. Und da gab es noch irgendeinen Song, den ich von ihm mal gecovert habe. Aber den fand ich auch ganz furchtbar. Aber ich weiß auch nicht mehr, welcher das war. Und sonst kenne ich noch hier dieses Rocket Man Song von ihm. Der ist Das ist ein cooler Song, den mag ich. Ja. Das ist alles an Bezug, was ich zu Elton John habe.
Ja, ist ja aus dem Film, den habe ich mal tatsächlich gesehen, Rocketman. Das ist ja seine Biografie so ein bisschen.
Habe ich auch noch nie gesehen.
Musst du mal gucken. Also, ist gut. Das finde ich gut gemacht. Ich gucke nicht oft Biografien oder solche Doku-Biografien, aber die ist wirklich gut gemacht.
Echt? Ich liebe Biografien.
Echt? So was nimmt also auch so Doku-Biografien im Fernsehen zu gucken, das findest du... Also ich finde, wenn die gut ist, dann liebe ich das total. Aber jetzt so diese Seicht, so diese, weiß ich nicht, die man bei Arte macht. Also Arte macht schon viele gute, aber manchmal... Also ich weiß nicht, ich glaube, im Schulunterricht wurde ich einfach falsch geprägt, weil da haben wir so viele langweilige Dokus gesehen, dass ich danach erstmal dachte, okay. Aber inzwischen, es gibt tatsächlich auch echt gute. Und die fand ich zum Beispiel echt gut von Elton John.
Also ich war schon immer Fan von... Also ich mache sie mir selten an, Dokus, aber ich gucke auch generell selten irgendwie... Also es kommt sehr selten vor, dass ich irgendwas auf Netflix oder im Fernsehen gucke ich gar nicht. Und wenn ich mich dann irgendwann mal hinsetze, dann mache ich meistens irgendwas, um irgendwie ein bisschen meine Synapsen zu aktivieren und mache dann irgendwas, was irgendwie mich wieder einsaugt.
Ja, okay. Okay, cool. Letzte Entweder-Oder-Frage. Wenn du Zeit hast und auch mal Wochenende hast, guckst du dann lieber Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Bist du der Sonnenaufgangsmensch oder der Sonnenuntergangsmensch?
Ganz ehrlich, ich liebe Sonnenaufgang. Das ist theoretisch würde ich sagen, dass der Sonnenaufgang schöner ist als der Sonnenuntergang, weil du mehr Ruhe hast. Aber no way kriegst du mich dazu, so früh aufzustehen. Also ich bin so richtig kein Frühaufsteher. Ich bin... Ganz im Gegenteil, und ich bin grundsätzlich ein Mensch, mir fällt es extrem leicht einzuschlafen. Ich kann sehr gut schlafen, aber ich kann auch ein bisschen zu gut schlafen, dass ich komme nie aus dem Bett. Ich bin immer gerädert und es ist auch sehr schwierig, mich zu wecken. Und mir geht's auch, je früher ich aufstehe, desto länger brauche ich, um irgendwie klar zu kommen. Und ich brauche morgens immer so meine routinierte 1 bis 2 Stunden, lass mich in Ruhe und bin dann wirklich, da bin ich teilweise wirklich ein anderer Mensch. Deswegen muss ich mich leider für den Sonnenuntergang entscheiden. Aber wenn ich Sonnenaufgänge erlebe, wir waren zum Beispiel jetzt vor kurzem in Bulgarien und sind mit dem Auto zurückgefahren und wegen ein paar Komplikationen mussten wir später abreisen, was dazu geführt hat, dass wir in einem durchfahren mussten, von Bulgarien bis nach Deutschland. Und wir haben uns dann einfach abgewechselt, fahrermäßig, und ich bin dann tatsächlich die Nacht durchgefahren, durch Ungarn. Und ich habe dann in Ungarn auf dem Land, sehr flaches Land, erst ganz hinten am Horizont gab es so ein paar Berge. Und da habe ich den Sonnenaufgang erlebt. Ganze Familie im Auto war am Schlafen. Ich habe schöne Musik gehört und habe halt die ganze Zeit diesen Sonnenaufgang angeguckt. Das hatte schon eine enormere Energie, würde ich sagen, weil irgendwie alles zum Leben erweckt wird, so bekommt man das Gefühl. An sich bin ich schon mehr Fan davon, aber ich sehe es nie. Also man nimmt das, was man kriegen kann, Punkt.
Das ist okay, das kann ich verstehen. Das ist, das mit dem früh aufstehen, das ist halt tatsächlich, da hast du eher Sonnenuntergang, da lebst du schneller. Da bist du eher noch wach. Im Winter sowieso und im Sommer dann vielleicht auch noch, wenn es lange hell ist. Tja, okay. Dann wären wir mit entweder oder quasi eigentlich schon durch. Aber ich habe tatsächlich noch eine Frage. Und zwar, wenn du entscheiden müsstest, also wenn du entscheiden müsstest, ein Land, in dem du nicht, also ich weiß, deine Mama ist Isländerin, das habe ich gelesen, wenn du entscheiden müsstest, in Island zu leben oder irgendwo auf einem Festland, wenn du jetzt nicht in Deutschland gesettelt wärst mit Familie und so.
Boah. Das ist eine gute Frage. Also Island hat viele Vorzüge und Island war auch schon immer so der Plan B. Das Praktische ist ja, als Isländer hast du auch immer eine isländische Staatsbürgerschaft. Auch sogar meine Kinder.
Obwohl das heißt, sie haben die jetzt auch tatsächlich, also du bist doppelter Staatsbürger oder wie ist das dann?
Ja, genau, ich habe eine Teilstaatsbürgerschaft. Also ich könnte jederzeit... ich habe keinen isländischen Pass, aber ich könnte einfach nach Island gehen, könnte mir einen isländischen Pass beantragen, dürfte dann noch beide Pässe behalten und könnte sofort in Island leben, arbeiten, was auch immer. Und meine Kinder genauso, meine Frau dadurch, dass sie mich geheiratet hat, eben genauso. Das heißt, es war schon immer so, ist jetzt irgendwie ein bisschen ein Teufel an der Wandmalerei, aber ich habe mir schon immer so gedacht, sollte mal irgendwie sowas wie ein Krieg hier in Deutschland ausbrechen oder so, hauen wir sofort nach Island ab, weil da hat es noch nie Krieg gegeben. Die haben nicht mal Militär, die haben Polizei und selbst die Polizisten haben mittlerweile erst seit 8 oder 9 Jahren Schusswaffen. Das ist so ein arg friedliches Land, was halt einfach viel zu uninteressant ist für irgendwelche Kriege, in welchem Weg auch immer. Mhm. Also das ist auf jeden Fall so unser Ass im Ärmel, was wir für jeden Fall haben. So.
Ein gutes Ass, würde ich sagen. Also ich glaube, ja, Island steht bei vielen Leuten ganz weit oben auf der Bucketlist, wo sie unbedingt nochmal hinreisen wollen. Und ja.
Ja, und aber wenn ich mich entscheiden müsste, ich würde mich für ein Land entscheiden, wo man mehr Abwechslung hat, denke ich auf jeden Fall.
Landschaftlich oder?
Sowohl landschaftlich, also ich hasse eigentlich Städte, aber ich brauche sie auch.
Ja, da will ich bei dir gegensetzen.
Ja, genau.
Ja, aber das kann ich auch fühlen, ja.
Und ich liebe es auch, auf dem Land zu leben, weil es so langweilig ist. Und ich hasse es, wenn es langweilig ist. Also es ist halt irgendwie so dieses...
Ja, ich fühle das. Ich fühle das, bei mir ist es auch. Also vor allen Dingen, wenn du mal in der Stadt, also wenn du Dorfmensch bist, oder ich bin zum Beispiel auf dem Land, auf dem Dorf groß geworden, dann hast du natürlich da, erlebst du erstmal, wenn du in die große, weite Stadt kommst, bist du erstmal überwältigt mit den Eindrücken. Aber dann lernst du halt auch relativ schnell die Vorteile kennen, die ein Stadtleben mit sich bringt. Du fährst halt im besten Falle zu deinem Kumpel oder deiner Freundin oder was weiß ich auch immer, fährst du nicht mehr eine Stunde oder eine halbe Stunde und musst von Mama gebracht werden. Nein, da lässt dich auf dein Rad und bist relativ schnell da. Auf dem Landleben sind die Strecken mitunter sehr viel weiter. Der nächste Supermarkt ist sehr viel weiter. Du kannst nicht alles erledigen innerhalb von 10 Minuten, Viertelstunde, weil der Supermarkt um die Ecke ist. So, das hat halt alles Vor- und Nachteile. Und deswegen, ich bin da immer so diese Grau... Ich sag immer... Es gibt ja bei Gegensätzen Schwarz und Weiß. Ich bin immer so die graue Mitte gerne dazwischen. Weil ich dann immer denke, hat ja irgendwie beides Vor- und Nachteile. Und irgendwie mag ich gerne die Vorteile von dem einen, aber auch die Vorteile von dem anderen. Und ganz ja, klar. Weißt du so, dann denke ich immer so. Deswegen fühle ich das, ja.
Und ich würde, glaube ich, irgendwo hingehen, wo man wirklich alles irgendwie so ein bisschen vertreten hat. So, wahrscheinlich ein recht großes Land. Ich könnte mir England, glaube ich, gut vorstellen, weil da bist du irgendwie, da hast du die schönste Natur, aber auch die einer der größten Städte, und das ist halt irgendwie, da kann man, glaube ich, viel Inspiration, da ist man, glaube ich, niemals leer an Eindrücken.
Nee, das glaube ich. Bist du denn eigentlich noch oft in Island, beziehungsweise lebt deine Mutter noch dort oder lebt die inzwischen auch in Deutschland? Wie ist das?
Nee, meine Mutter, die ist vor... etwa 40 Jahren ist sie nach Deutschland gekommen. Die hatte eigentlich geplant, eine Europareise zu machen, hat ihr ganzes Hab und Gut in Island verkauft, ist nach England und dann von England nach Deutschland, da hat sie meinen Vater kennengelernt, dann war es das mit der Europareise.
Oh ja. Die Liebe hat dann gesiegt und dann, okay, wir bleiben jetzt.
Ja, genau. Und seitdem wohnt die in Deutschland, war aber immer wieder, also so ziemlich jedes Jahr in Island und hatte auch immer wieder mal so, war auch mal so 1, 2, 3 Monate da, um zu arbeiten, um auch einfach bei ihrer Familie zu sein, weil sie die dann doch sehr vermisst hat. Und ich selber war vor ewig langer Zeit das letzte Mal in Island, als ich 12, 13 Jahre alt gewesen bin. Das ist schon sehr lange her bei mir. Okay. Immer wieder mal geplant, dahin zu fahren, und dann ist doch irgendwie was dazwischen gekommen und so. Wir sind eventuell auf einem Festival in Island nächstes Jahr, in dem größten isländischen
das ist
Festival.
Cool.
Da hoffe ich, dass das funktioniert. Die haben eigentlich schon für dieses Jahr angefragt, aber die waren dann auch selber ein bisschen spät mit der Anfrage und haben dann im Nachhinein erst gecheckt, scheiße, die Schedule ist schon voll. Wir sind schon komplett ausgebucht, wir haben gar keinen Platz mehr. Und dann haben sie aber versprochen, nächstes Jahr kriegen wir das hin und so. Also ich bin gespannt, noch nichts in trockenen Tüchern so, aber... Vielleicht bringt mich mein Beruf dann das nächste Mal wieder nach Island. Das würde mich auch freuen, natürlich.
Das wäre richtig schön. Klingt auf jeden Fall so, wie du von Island sprichst. Ich war selbst leider auch noch nicht da. Auf jeden Fall nach so einer ziemlich heilen Welt, die da drüben ist. Also nach so einem ziemlich Land, was so selber sich noch heilen kann irgendwie. Was noch ziemlich.
Ja, also auch in jeglicher Hinsicht. Das sind ja auch komplett Selbstversorger, ne? Also das ist ja... Die machen ihren eigenen Strom, die machen ihr eigenes Essen, die haben sehr, sehr wenig Export, muss man sagen, die machen wirklich viel selber. Und gerade weil sie so unabhängig sind, sind sie so uninteressant für andere Länder, weil das ist, die sind irgendwie ganz unten in der Nahrungskette, und ja, beim großen, wo hier der Bankencrash war, 2008 oder wann das gewesen ist, da hat's Island ja auch mitunter am meisten getroffen, aber die kommen halt trotzdem klar. So, die brauchen die Außenwelt nicht. So, die haben ihre 300.000 Einwohner, und die die kümmern sich schon irgendwie darum, dass das alles dann läuft. Und die haben auch ein ganz anderes Mindset. Die haben nicht so wie in Deutschland diesen Leistungsdruck, sondern schon seit Jahren haben die da mehr so das grundsätzliche Mindset, was denen auch schon von der Grundschule auf mitgegeben wird, dass das Ziel eher darin liegt, irgendwas zu finden, irgendwas zu machen, was einen glücklich macht. Ich denke, ich habe davon auch sehr, sehr viel mitbekommen.
Das war meine Frage, weil ich, wo du das jetzt aufzählst, habe ich direkt gedacht, okay, was passt denn irgendwie auf ihn das so zu? Weil deine Mama wird dir hundertprozentig was von dieser Lebensart und Lebensart mitgegeben haben.
Genau, und ich glaube, das hat auch viel dazu beigetragen, dass ich mich eben ja im Prinzip gegen dieses gesamte System gestellt habe und mit 18 ohne irgendeinen namhaften Schulabschluss, ohne irgendeine Ausbildung einfach Schule abgebrochen habe und einfach genau das gemacht habe, wo ich der Meinung war, das ist jetzt richtig, das zu tun.
Also du hast mit 18 Schule abgebrochen und hast dich dann direkt quasi in die Musik gestürzt.
Genau.
Also ich muss sagen, auch finde ich, auch wenn du das vielleicht gar nicht damals so wahrgenommen hast, ich finde, es ist auch ein sehr mutiger Schritt.
Ja, das höre ich oft, aber das sehe ich gar nicht so.
Weil du hast dich ja schon, also ich meine, gut, vielleicht um zu erklären, warum ich das halt auch mutig finde, es gibt halt Menschen, die suchen immer so die Sicherheit in ihrem Leben, ne? Die gehen immer den sicheren Weg. Also bestes Beispiel jetzt zum Beispiel nach dem Abi. Dann gibt es die Leute, die wählen Berufe, also wenn du dich für die freie Wirtschaft entscheidest, dann ist der Kampf ja um deinen Job immer nochmal, ich glaube, härter, als wenn du in einen Lehramtsberuf wählst oder verbeamtet wirst, wo es dann einfach irgendwie sicherer ist, wo die Gegebenheiten einfach sicherer sind, wo du nicht mal eben so schnell um deinen Job bangen musst. So, und es gibt Menschen, die gehen halt eher in solche Berufe und wählen den Weg, als zu sagen, hey, ich wähle zum Beispiel die Selbstständigkeit, die ja natürlich immer viel mehr Risiko mit sich bringt. Und zu sagen, ich beende die Schule nicht, sondern höre eher auf und breche die Schule ab, um mich in eine Musik zu stürzen und als das Künstler-Dasein, da müssen wir uns ja nichts vormachen. Das ist nicht immer einfach. So, das hast du natürlich auch während der Corona-Pandemie gesehen, wo die Künstler natürlich richtig gestraft waren.
Ja, auf der anderen Seite.
Deswegen ist es mutig, finde ich.
Also Mut ist in meiner Definition, ist Mut eine Überwindung von Angst. Und das war niemals der Fall, weil ich glaube, bei allen großen Entscheidungen, die mit meiner Musikkarriere zu tun haben, war es immer die einzig logische Entscheidung. Und alles andere hätte keinen Sinn ergeben. Das hat damals angefangen, wo ich angefangen habe, Instrumente zu lernen. Wir waren 5 Kinder, Vater war immer arbeiten, ein bisschen überforderte Eltern so, die nicht großartig Zeit hatten, viel mit den Kindern zu unternehmen und auch nicht das Geld hatten, irgendwie großartig die Kinder sonst irgendwo hinzuschicken. Und wir waren viel darauf angewiesen, uns selbst zu beschäftigen. Und dann war es irgendwann eine logische Schlussfolgerung, ein Instrument zu erlernen, weil man darin immer besser wird, weil man darin immer wieder neue Welten entdecken kann und das einfach eine sichere Bank ist, wenn man so will, sich selber rund um die Uhr zu entertainen, wenn mal eine Woche lang nichts geht. Und auch damals, wo ich das erste Mal Straßenmusik gemacht habe, war das genauso eine logische Schlussfolgerung, wo auch viele Leute sagen, oh, das ist aber mutig, mit 12 Jahren das erste Mal Straßenmusik. Nein, das war nicht mutig. Das war einfach, ich war mit meinen Eltern im Urlaub und die wollten bummeln gehen durch eine Stadt, was halt für einen 12-Jährigen extrem langweilig ist. Mein Vater weil ich gemeckert habe, hat der einen Joke gemacht und meinte, ja, dann nimm doch deine Gitarre mit, mach doch Straßenmusik. Und auch in dem Moment war das so, ich hatte zwei Optionen. Entweder ich gehe mit meinen Eltern langweilig shoppen oder ich setze mich irgendwo in der City hin und mach das, was mir am meisten Spaß macht. Das war logisch. Klar, ich mache Musik. Komplett logische Entscheidung. Das hat sich am Ende rentiert. Und dann war ich irgendwann, 2011 war ich ja bei X-Factor bei einer Castingshow und das war so das erste Mal, wo es so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf mich gab und dann gab es auch mehrere Anfragen und man ist viel unterwegs gewesen. Ich habe meine erste Band gehabt, mit denen ich viel so Cover-Gigs gespielt habe, alles bevor ich 18 gewesen bin, noch während meiner Schulzeit. Und wo ich da noch 18 war und meine Schulpflicht demnach beendet war, war das für mich wieder die logischste Entscheidung. Ich habe jetzt schon mehrere Kunden, die mich regelmäßig buchen. Ich habe hier die Möglichkeit da und da, aber diese Schule ist mir ständig im Weg und frisst eine Menge Zeit. Ich könnte mich in dieser gesamten Zeit mehr auf Musik fokussieren. Es ist nur logisch, jetzt alles an Schule zu beenden und mich komplett auf die Musik zu konzentrieren. Also es war niemals ein Schritt von Mut, sondern es war immer einfach die eindeutig bessere Lösung. Und da gab es selten was zu diskutieren.
Krass, ja, okay. Ja gut, das verstehe ich so, ja. Aber Wahnsinn, dass du dich dann schon so mit 18 schon dieses Level auch erreicht hattest, dass du sagen konntest, okay, ja, ich möchte von der Musik leben und ich bin mir auch sicher, dass ich das schaffe, ich das kann.
Ja, also das war schon für mich, wo ich mit Straßenmusik angefangen habe, war das für mich schon klar, dass das außer Musik nicht wirklich was für mich in Frage käme. So. Und weil ich auch nicht sonst großartig andere Talente hatte oder nichts hatte, was mich derartig erfüllt hat. Also ich habe schon mit 12, 13, 14 davon geredet, dass ich Musiker werde und da auch immer eine Menge Gegenwind für bekommen. Aber wie gesagt, für mich war es einfach logisch, für mich war das eine ganz klare Sache. Da hat mich auch mein Musiklehrer nicht von abbringen können. Also das war komplett, das war einfach, ich weiß auch nicht, woher woher das kommt. Ich habe auch oftmals nicht das Gefühl, dass ich mir Musik ausgesucht habe, sondern Musik hat mich irgendwie ausgesucht, weil das halt immer keine von mir stammende Entscheidung irgendwie damit anzufangen, sondern es war immer einfach die beste Lösung in der Situation. Und deswegen fühlt sich das alles so ein bisschen fremdgesteuert an.
Wenn jetzt deine eigenen Kinder auf dich zukommen würden und würden sagen, hey, ich habe da auch etwas, für das mein Herz so brennt und ich glaube, ich schaffe das und so und ich würde jetzt die Schule brechen wollen. Würdest du das als Elternteil dann auch sagen, ja? Also würdest du diesen Weg, den du selbst gegangen bist, würdest du da auch sagen, meinen Kindern würde ich das, unterstütze ich, das lebe ich, das bereue ich nicht, das würde ich mir Kindern auch so.
Auf jeden Fall, weil ich war auch immer auf Kriegsfuß mit Schule. Also ich war auch, ich hatte immer ein sehr starkes autoritäres Problem. Mein Sohn geht jetzt ab morgen in die Schule, der hat morgen Einschulung und da habe ich auch so ein bisschen Angst vor, dass ich mich mit so gewissen Lehrern, also ich stelle mir allein die Situation vor, dass ein Lehrer mich anruft und sagt, können Sie mal bitte Ihren Sohn abholen? Der hat mit einem Schneeball geworfen. Und dann hole ich den ab und dann sagen die mir, ja, Sie müssen mal mit Ihrem Sohn sprechen, das geht nicht. Und dann kommen wir an die Situation, dass ich sage, bei mir zu Hause darf mein Sohn Schneebälle werfen. Bei euch ist das verboten. Dann ist das euer Problem und nicht meins. So, das sind halt, aber ja, ich hatte halt sehr oft irgendwie in meiner ganzen Schulbahn, ich hatte oft mit Lehrern nicht so viel Glück. Klar gab es den einen oder anderen, den ich sehr wertgeschätzt habe und so, aber ich war auch ein anstrengendes Kind. Ich war ein sehr anstrengendes Kind. Ich war immer sehr laut. Ich habe immer viel Blödsinn gemacht. Und im Prinzip habe ich genauso viel Blödsinn gemacht wie die anderen. Ich habe mich einfach nur mehr erwischen lassen und war einfach lauter und war einfach der anstrengendere Part. Und war deswegen bei Lehrern oft nicht sehr beliebt, was letztendlich auch an einem Punkt dazu geführt hat, dass ich von einer Schule geflogen bin. Nicht, weil ich irgendwas Heftiges gemacht habe, sondern weil ich ein Jahr hätte wiederholen müssen. Ich war auf einer Privatschule und die Lehrer im Jahrgang unter mir haben einfach gesagt, nee, den wollen wir nicht haben. Und deswegen bin ich gegangen worden.
Ah, okay. War das eine weiterführende Schule oder wie war das?
Genau, das war Gesamtschule nach der 9. Klasse. Ja. Die 9. Klasse hätte ich wiederholen müssen und dann waren die Lehrer so, nö, den wollen wir nicht. Und dann musste ich zur Hauptschule wechseln und habe da dann 9., 10. noch zu Ende gemacht. Und das war halt einfach, ich war einfach anstrengend und damit konnte nie ein Lehrer umgehen. Und ich kann das auch irgendwo verstehen, aber andererseits auch nicht. Und das hat einfach immer dazu geführt, dass ich immer nur Stress hatte und bis heute, ich habe noch nie Schule vermisst, also ich bin einfach froh, ich habe das nie bereut und im Leben hätte ich mir nie, also ich könnte mir auch heute niemals vorstellen, bei irgendwas Schulmäßiges nochmal zu machen, weil das absolut nicht meine Welt ist.
Finde ich cool, also finde ich ja, also das auch, dass du sagst, bereue ich nicht und stehst dazu, ich kann das voll verstehen, vor allem wenn du das so, wie du das schilderst, ja, du bist dir auch treu geblieben in der Hinsicht. Also auf jeden Fall.
Ja.
So kann man das auch sehen. Ja, ich habe normalerweise, stelle ich immer am Ende auch immer fünf Satzanfänge raus und mein Gast muss die mir dann beantworten. Und meistens stelle ich auch die Frage so, wenn ich in der Vergangenheit etwas rückgängig machen könnte, was wäre das? Ich habe bei dir irgendwie das Gefühl, dass du darauf den Satz verenden würdest und sagen würdest, es wäre eigentlich nichts. Aber ist das ein richtiger Eindruck oder gibt es irgendwas in der Vergangenheit, was du rückgängig machen würdest oder anders machen würdest? Ich sage, Schule ist es schon mal nicht.
Da habe ich auch schon oft drüber nachgedacht. Aber letztendlich, so, es gibt auch viele Sachen, für die ich mich schäme aus meiner Vergangenheit. So insbesondere in der Jugend, da gab es viele Situationen. Und Scham habe ich immer als etwas extrem Negatives abgetan. So, aber letztlich mag ich es heute auch viel über die Sachen nachzudenken, über die ich mich schäme, weil das irgendwie besonders viel in einem auslöst und einem auch extrem gut eine Richtung gibt, wo du selber für dich dann sagen und wissen kannst, ey, ich möchte nie wieder, dass ich mich so fühle und dementsprechend deine Handlungen in der Zukunft besser steuern kannst. Und wenn du eben auf genau diese ganzen Sachen verzichtest, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt einfach ziemlich hoch, dass das Gleiche passiert in einem viel ungeschützteren Rahmen. So. Und deswegen würde ich tatsächlich auch auf jeden Fall sagen, ich, auch wenn ich viel erlebt habe und auch wenn viel, wenn ich immer viel Probleme gehabt habe und sicherlich auch keine leichte Kindheit so, würde ich sie dennoch genauso nochmal durchleben wollen. Nee, würde ich nicht nochmal durchleben wollen, aber
ja, so. Ja. Okay. Wenn du jetzt kein Musiker geworden wärst, also dieser Weg mit der Musik, das nicht gekommen wäre, was wärst du dann beruflich? Was würdest du beruflich machen, wenn du nicht Musiker geworden wärst?
Wahrscheinlich wäre ich irgendwie Logist geworden oder so oder irgendwas, wo man. Also theoretisch, ich kann gut reden und ich bin irgendwie. Theoretisch würde ich sagen, eigentlich wäre ich ein guter Verkäufer, aber letztlich wäre ich nie zu einem Verkäufer geworden, weil die schulische Laufbahn ich in keinem Fall gepackt hätte. Und ich wäre entweder irgendein komischer Selbstständiger, der irgendwie alles und nichts gemacht hätte. Und ich wäre vielleicht auch kriminell geworden, das hätte ich mir auch vorstellen können.
Ja, okay, das halten wir jetzt mal so fest. Gut, dass es nur der Fall geworden ist. Oh Mann, ey.
Und irgendwie immer, ja, weiß ich nicht, ich hätte irgendwie, vielleicht wäre ich auch arbeitslos gewesen. Alle Jobs, die man ohne Schule irgendwie so machen kann, sind nichts für mich. Und da hätte ich mich extrem vorgedrückt, definitiv. Aber ich hätte mich genauso auch vor dem Weg gedrückt, irgendwas Schulisches zu machen, was mich in eine vorteilhaftere Position bringt. Also aus mir wäre nichts geworden.
Okay, kurz und knapp, aus mir wäre nichts geworden. Ich wäre nichts gewesen. Arbeitslos,
Papier. Ich wäre vom Beruf Sohn, nur ohne reiche Eltern.
Okay, ja. Ja, finde ich gut. Du, das ist auch ein Weg. Wenn du mal alt bist, was willst du machen? Oder was wünschst du dir? Wenn ich alt bin, wünsche ich mir. Möchte ich.
Boah, ich möchte das Gleiche machen wie jetzt eigentlich. Ich möchte das Gleiche machen wie jetzt. Und ich möchte aber auch, dass gleichzeitig, also ich arbeite schon seit Jahren darauf hin und ich komme dem Ziel auch immer näher, bin aber auch noch längst nicht da, wo ich sein will, so, was so die Umstände des Arbeitens angeht. Und zwar möchte ich mich komplett auf Musik und auf Familie und auf die Sachen konzentrieren, die was in mir auslösen und möchte alles, was nicht so was in mir auslöst, möchte ich so weit es geht von mir stoßen. Und das soll immer besser werden und immer intensiver und also im Prinzip genauso, wie es jetzt ist.
Okay. Ich hätte jetzt auch mit so einer Antwort gerechnet, mit der wahrscheinlich niemand gerechnet hat, irgendwas ganz Verrücktes, dass du gesagt hast, zum Beispiel, wenn ich alt bin, möchte ich so ein alter, grausiger Opa werden, der irgendwie so richtig einen drauf machen kann oder so. Der noch mit Leoprinthose im Supermarkt geht und sagt, jetzt gib mir hier, guck mal, ein bisschen Gurke. Und so.
Ja, aber das ist ja, also ich habe nicht das Gefühl, dass es irgendwas, also ich weiß, dass ich nochmal aufleben werde, wenn die Kinder außer Haus sind, so, ne? Da wird es nochmal einen Knall geben, da bin ich mir ziemlich sicher. So, da komme ich wahrscheinlich auch in eine Midlife-Crisis, vielleicht kaufe ich mir irgendwann mal nochmal ein Motorrad oder so. Ich hatte noch nie eine Begeisterung für Motorrad, aber vielleicht
kommt das ja. Ja, das gehört dazu. Also wenn eine Midlife-Crisis kommt, dann brauchst du ein Motorrad. Am besten die Harley, aber sowas von.
Und vielleicht mache ich auch einen Waffenschein, ich weiß nicht. Also irgendwas.
Ey, aber dann bitte nicht mit der Musik, sonst wirst du noch kriminell und dann hast du noch einen Waffenschein. Ja. Die Kombination mit einem Waffenschein auf einer Harley, kriminell auf einmal bei Musik gesehen. Also das, das wird wild. Also ich sehe das schon vor mir.
Ich möchte halt vor allem einfach viel Musik miteinander kombinieren und viel einfach, ich will irgendwann an diesen Punkt kommen, dass es ist, also Musik machen ist im Prinzip das Schönste, was man machen kann, aber es ist auch extrem schwierig, weil alle auch irgendwie, die das machen, haben finanzielles Interesse und jeder hätte Bock auf ein Orchester beispielsweise, aber keiner macht's, weil es keiner bezahlen kann. So, und das sind halt auch irgendwie, in meiner Traumvorstellung gibt's auch irgendwann einfach so, könnte ich mir sehr vorstellen, so Förderprojekte einfach zu machen, wo ich denke, ey, ich habe einfach Bock auf geile Musik, aber keiner hat Kohle dafür. Ich hab dann vielleicht selber die Kohle oder kenne dann Connections, die bereit sind, dafür die Kohle zur Verfügung zu stellen und einfach richtig geile musikalische Sachen auf die Beine zu stellen. Mal neue Projekte, die irgendwie inspirieren. Und es geht ja alles immer weiter weg von Band und von Live-Musik und immer mehr Leute gehen irgendwie mit einem Halbplayback auf die Bühne, um irgendwie nochmal drei Musiker einsparen zu können und so. Und da mal wieder so ein bisschen so ein
mehr bisschen Nähe zu bringen. Ja, mehr Nähe genau. Zu Musik, mehr Nähe zur eigentlichen Richtig, Musik.
Genau.
Mehr so, wie es ursprünglich so. War, so dass man mit Gitarre auf die Bühne geht und nur die Gitarre du oder nur das Klavier und du ja. Und einfach so spielt.
So, und mein Wunsch war es immer, auf einer Bühne zu stehen mit 15 Musikern. So. Und auch jetzt kann ich mir das nicht leisten. Ich bin schon sehr stolz darauf, dass ich meinen 4 Mitmusikern auf der Bühne stehe, weil ich die alle bezahlen kann. So. Das ist schon viel wert, aber gerne dürften es 3-mal so viele sein, um dann auch einfach sich komplett musikalisch auf der Bühne auch wirklich ausleben zu können. Und ich glaube, es gibt ganz, ganz, ganz viele Musiker, die dieses tiefe Verlangen haben, aber einfach keinen Weg finden. Und ich finde, da muss ganz viel passieren und da muss es einfach Förderung für geben, die unkompliziert ist und die vielleicht auch nicht statisch ist, nicht vom Staat irgendwie das ist halt immer so diese Sache, es gibt auch Förderungen für Musiker und das ist aber auch immer mit Bürokratie verbunden und wenn Musiker eins nicht kann, dann ist es Bürokratie und dann dreht sich das irgendwie ein bisschen im Kreis. Das ist genauso wie der Drogenabhängige, der in eine Entzugsklinik will und dafür erstmal irgendwie 20 Instanzen ablaufen muss, wozu der gar nicht in der Lage ist, weil der drogenabhängig ist. So, also das ist halt in der Musik ähnlich und keine Ahnung, ich will erreichen, dass Musik einfach zumindest für einen kleinen prozentualen Anteil dieser Welt irgendwie im Practicing einfacher wird.
Finde ich eine schöne Idee. Weil genau das ist die Musik, die irgendwie, dir am meisten so im Herz ankommt. Wenn da irgendwie, wenn man spürt, wenn man sieht, wie die Musik produziert wird, wo sie herkommt. So, wenn da nicht so viel rein, ja, ich fühl das. Ich habe ein Zitat mal von dir gelesen, was du in einem Interview mal gesagt hast. Und ich muss das gerade mal vorlesen, weil ich dieses Zitat super, super schön finde. Du hast mal gesagt in einem Interview, Musik ist der einzige Zufluchtsort, bei dem ich so sein kann, wie ich bin. Hier ist alles erlaubt, keine Schubladen, kein System, keine Ordnung. Pure Emotion, ein Spielplatz, der nicht nur für Kinder ist. Und jeder kann es verstehen, ob es in seiner Sprache ist oder nicht. Ich fand das total schön, weil das irgendwie zeigt, was für eine enge Beziehung du zu Musik hast und wie du in der Musik quasi 100% du selbst sein kannst, wie du da so aufgehst. Würdest du sagen, dass wenn du die Musik nicht mehr hättest, eigentlich hast du sie ja immer, aber wenn du die Musik nicht mehr hättest, wie wäre dein Leben? Also ich kann mir das gar nicht vorstellen bei dir, weil du an diesem Zitat siehst du einfach, was das für einen großen Teil von dir ist. Aber wie würdest du dir einen anderen Zufluchtsort schaffen, wenn der Zufluchtsort für dich die Musik ist?
Weiß ich nicht.
Weißt du nicht?
Kann ich gar keine Aussage zu treffen, weil Musik ist ja einfach, Musik hat einfach diese Eigenschaft, das ist auch ein bisschen, Musik ist auch eine Leidenschaft bei mir, die aber nicht nur positiv zu verstehen ist, sondern die mich wirklich komplett einnimmt. Es gibt zum Beispiel ganz oft in meinem Leben, gab es schon, und das kommt auch immer wieder vor und wird auch, glaube ich, niemals aufhören und wird auch immer wieder ein Streitpunkt sein, dass ich beispielsweise an einem Mittwochabend um 19 Uhr eigentlich ins Schlafzimmer gehen will. Mein Studio ist direkt neben dem Schlafzimmer. Und dann auf dem Weg die Treppe hoch mir einfällt, ich habe da noch dieses Projekt und ich habe da gerade eine Idee für. Das dauert so eine halbe Stunde, da setze ich mich kurz ran und mache das. Und dann passiert es halt ganz oft, dass ich mich dann hinsetze und bis 4 Uhr morgens da sitze und irgendwas mache. Und manchmal nicht mal irgendwie was vorzuweisen habe. Also es ist halt nicht so, dass ich mich dann hinsetze und dann, zack, habe ich einen Song fertig gemacht, sondern ich mache dann teilweise auch irgendeinen Scheiß, irgendeinen komplett unnötigen, es ist niemals unnötiger Scheiß, weil es ist immer irgendwie ein Relief, aber nach außen hin gerade in unserer erfolgsorientierten Gesellschaft ist das kompletter Schwachsinn, was ich da mache. Kompletter Schwachsinn. Und ich habe danach auch nur Probleme. Ich schaff's da nicht aufzustehen. Meine Frau ist sauer auf mich. Ich verpasse irgendwelche Termine. Hab das verpennt. Und es ist nur eigentlich nur Kacke für mich. Und ich hasse mich dann auch wieder selber dafür, was ich da gemacht habe. Und irgendwann höre ich vielleicht dann, falls ich einen Song gemacht habe, höre ich mir den an und denke mir dann so, nee, war doch gut, dass du es gemacht hast. Oder eine Woche, einen Monat oder ein Jahr später setze ich mich an irgendein anderes Projekt und hab dann einen Einfluss von dieser Nacht, in der ich es wieder vollkommen übertrieben habe, lasse ich dann in diesen Song mit einfließen und sehe dann wieder, okay, das hat sich hier wieder gelohnt. Und trotzdem schafft es eine Menge Probleme. Aber diese Probleme wiederum, die sind auch, diesen Stress, den das verursacht, die sind auch wieder eine unfassbar gute Inspirationsgrundlage, um neue Songs zu schaffen, um mich wieder in die Situation zu begeben, bis 4 Uhr morgens im Studio zu sitzen und weiteren Stress zu bekommen, der mich wiederum, also das
ist halt alles. Es ist ein Kreislauf.
Ja, definitiv. Es gibt nichts, was das irgendwie auswechseln könnte. Und es, auch wenn ich mal, wenn ich viel auf Tour gewesen bin und viel jetzt so ein 4-Wochen-Block unterwegs war und es die ganze Zeit nur um Musik ging und ich nach Hause komme und denke, boah, jetzt habe ich aber auch echt die Schnauze voll von Musik, dann dauert das keine 24 Stunden, bis ich wieder irgendwas mit Musik mache.
Ich wollte sagen, ich kann mir das fast gar nicht vorstellen, dass du mal an einem Punkt bist, wo du sagst, ich habe jetzt gar keinen Bock mehr auf Musik. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
Doch, das gibt's tatsächlich, aber das hält nie lange an. Und irgendwann, ja, selbst wenn ich mir dann vornehme, mal einen ganzen Tag das ist auch so, das war auch früher immer so, wenn ich Steuererklärungen gemacht habe und dann ich mit meiner schlechten Buchführung und dann saß ich irgendwie am Computer, hab eine halbe Stunde lang versucht, mich in Sachen reinzulesen, die mir gar keinen Spaß machen und ich hatte extremste Probleme, mich darauf zu konzentrieren. Hab dann eine halbe Stunde damit verbracht, mein Gehirn zum Rauchen zu bringen, aber faktisch nichts zu schaffen, war komplett überfordert. Und hab danach diese halben Stunde gebracht, ich bin gerade derartig erschöpft, ich muss mich kurz ein bisschen ablenken, brauche ein kleines Päuschen. Und um mich zu belohnen, mache ich ein halbes Stündchen Musik. Aus der halben Stunde wurden meistens 3 Stunden, bevor ich dann wieder auf die Idee gekommen bin, ach ja, ich wollte eigentlich Steuererklärung machen. Und hab dann wieder mich eine halbe Stunde hingesetzt, hatte wieder das gleiche Prozedere. Und was dann auch letztendlich dazu geführt hat, dass ich manchmal Steuererklärung viel zu spät abgegeben habe, teilweise einen Monat lang an einer Aufgabe saß, die andere Leute in 2 Tagen machen. Und das ist halt alles so, dieses Musik hat einfach diese Möglichkeit, mich komplett in den Bann zu ziehen. Und das ist eine ganz tolle Sache, aber auch sehr anstrengend.
Also es ist ein Zufluchtsort für dich, die Musik. Und gleichzeitig bringt sie dir aber auch manchmal so viel Ärger ein dann.
Ja, genau.
Naja, aber trotzdem, du gehst in dir, der ist es wert, glaube ich dann. Den gehst du gerne ein, ne?
Ja, ich glaube, das Ziel ist es gar nicht zu versuchen, solche Probleme zu umgehen, sich selber mehr Disziplin zu versuchen einzuprügeln, indem man weniger Musik macht oder sich nicht so davon einnehmen lässt und sich irgendwie einen Timer setzt und sagt, so, jetzt nach einer Stunde höre ich aber wirklich auf, weil ich mir das voll vorgenommen habe. Sondern ich glaube, der Weg für mich, habe ich jetzt so gerade so in den letzten 1-2 Jahren gelernt, ist es wirklich, die Umstände zu schmälern. Wirklich Sachen outzusourcen, wo ich mir einfach ganz ehrlich eingestehen kann, Steuererklärung ist nichts für mich. Das ist nichts für mich. Das schaffe ich nicht. Das ist einfach und das muss jemand anderes für mich machen. Und genauso auch in allen anderen Punkten Sachen einfach so zu legen. Wie gesagt, Thema Familie und mit früh aufstehen und mit Kindern und so, das ist noch die größte Baustelle. Da habe ich noch keine wirkliche Lösung zu gefunden. Wenn irgendjemand von den Zuhörern eine Lösung hat, gerne sich bei mir melden, gerne Bezug nehmen. Aber so ansonsten versuche ich wirklich bei allen Punkten, mir ein Team aufzubauen, die meine Fehler so ausmerzen, dass sie nicht mehr auffallen und dass ich mich eben komplett auf das konzentrieren kann, was ich am besten kann, und das ist Musik.
Jetzt hast du ja in dem Zitat auch gesagt, dass Musik so eine Art Zuflucht ist. Aber vor was fliehst du denn konkret?
Vor allem vor irgendwie der Gesellschaft, vor Problemen, die entstehen, weil ich Musik mache.
Auch so alltäglichen Probleme, auch dem Ärger mit der Ehefrau, jetzt habe ich wieder den Termin verbannt, und das Gute ist, dass es ja auch irgendwie dein Beruf ist, das heißt, wenn du dich dahin zurückziehst, dann kannst du sagen, ey, das muss ich jetzt aber wirklich machen, weil ich habe so eine Timeline, wenn am Ende nichts dabei rumkommt, dann musst du sagen, kann ja nichts machen, das ist ja die künstlerische Freiheit, die man halt hat. Eigentlich ist es sehr schlau, wie du das machst. Ich habe es jetzt verstanden, jetzt gerade habe ich es verstanden, Isaac.
Ja, also das ist super schlau. Das ist auf jeden Fall, aber es ist eben auch, es ist viel Therapie irgendwie, ne? Also viele, viele Sachen, das ist halt zu jeder Zeit, vor allem wenn es mir schlecht geht, mache ich die besten Songs einfach. Und das sind einfach für mich die, es ist die beste Art und Weise, über meine Gefühle zu reden, weil mir das auch im Alltag sehr schwer fällt, dann irgendwie, vor allem so im persönlichen Kontext, so. Also klar, mir fällt das irgendwie leicht, so über Gefühle in Interviews zu reden, vor allem wenn es irgendwie in Bezug auf meine Musik ist und so weiter und so fort. Aber mal wirklich irgendwie zu nahen Personen irgendwie mal ein wahres Wort zu finden, sei es zu meiner Frau, zu den Kindern, zu Freunden, zu meinen Eltern oder so, wenn es mal wirklich irgendwie darum geht, mal seine echten Gedanken auszusprechen, fiel mir das schon immer sehr schwer. Und das habe ich, glaube ich, auch viel aus meinem Elternhaus mitgenommen, weil das war bei meinem Vater zum Beispiel genauso, der war Ältester in der Gemeinde, der hat immer viel gepredigt und war Seelsorger in der Gemeinde und der hatte für alle immer ein offenes Ohr und hat immer extrem weise Ratschläge gegeben, und wenn es dann irgendwie um die eigene Familie irgendwie ging, dann fiel es ihm oftmals schwer, irgendwie nicht überfordert und nicht angenervt zu sein von der Gesamtsituation, weil einfach 5 Kinder und er musste viel arbeiten und viel Geldprobleme gehabt und so. Und ich glaube, das habe ich mir viel abgeguckt, eben nach außen hin viel darüber reden zu können. Und ich bin auch extrem, also ich helfe auch oft Freunden und habe oft ein offenes Ohr, und mir fällt es auch oft leichter, irgendwie Ratschläge zu geben, aber wenn es dann irgendwie um meine eigene Nase geht, dann brauche ich dafür die Musik, dann brauche ich dafür irgendwie dieses, das ist dann der Weg, wo ich dann Songs schreibe, die dann oftmals auch direkt an Personen adressiert sind. Ich denen das aber auch niemals sage, so, sondern ich schreibe diese Songs einfach und denke und hoffe dann so, naja, die und die Person, die dadurch, dass sie halt mit mir in so enger Beziehung sind, werden die früher oder später sich schon mit dem einen oder anderen Song auseinandersetzen und werden auch genau die Message bekommen, die ich denen mitgeben wollte, aber nie stark genug war, denen das persönlich zu sagen.
Okay. Krass. Ja, finde ich gut, ja. Das ist, kann ich nachvollziehen. Vor allen Dingen bei 5 Geschwistern, Wahnsinn. Ja, da 4 braucht man niemanden. 4 Geschwister. Ja, schon, du bist 5, ja. Vier. Genau. Oh, Wahnsinn. Also ich bin schon mit einem Bruder und da gab schon immer Reibereien. Bei 4 kann ich mir jetzt, mit 4 anderen, ich kann es mir gar nicht vorstellen. Wahnsinn. Ja, ja. Also da Respekt an deine Eltern, dass sie das hinbekommen haben.
Ja, finde ich auch. Ja.
Hat viele Nerven gekostet bestimmt.
Ja, definitiv.
Ja, cool. Also Isaac, wir wären hier schon quasi am Ende und ich habe mich total gefreut, dass du heute mein Gast warst und dass wir über so viele verschiedene Themen gesprochen haben. Und Ich habe jetzt echt, ich kann verstehen, dass du dich so in der Musik findest und was Musik für dich bedeutet. Also das ist wirklich, du ohne Musik, ich glaube, das kann ich mir jetzt nicht mehr vorstellen. Also es gibt ja Menschen, wo man sagt, okay, wenn er das nicht geworden wäre, dann wäre er vielleicht das geworden, wo man denkt, okay, der hätte mehrere Optionen. Aber bei dir, also anstatt kriminell, also wirklich, ich werde nicht kriminell, bleib bei der Musik. Und das machst du toll und ich finde den Text wirklich super, mit dem du diesen ESC da gerockt hast. Also ich habe mich da sehr, wie gesagt, I'm the average. Ich fühl's. Und ich hoffe, und ich bin gespannt, was du noch für Texte schreibst, was du noch machen wirst. Und werde das auf jeden Fall aufmerksam verfolgen und bedanke mich sehr, dass du heute hier mein Gast warst.
Sehr, sehr gerne. Ich danke dir für die Einladung. War ein sehr schönes Gespräch.
Fand ich auch. Und damit, liebe Zuhörer, freue ich mich, wenn ich euch in 2 Wochen wieder bei einer neuen Folge von Lass mal schnacken. Mit einer neuen Folge von Lass mal schnacken begeistern kann. Und wünsche euch, egal wann ihr das hört, auf jeden Fall noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Und wir hören uns. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Hey, ihr wolltet schon immer wissen, wie es hinter der Fassade der Stars aussieht? Dann seid ihr beim neuen Podcast Behind the Fame von NWZ Online genau richtig. Darin geht es um echte Geschichten norddeutscher Persönlichkeiten, kometenhafte Aufstiege und schockierende Skandale. Das alles ungeschminkt und authentisch. Jetzt kostenlos überall, wo es Podcasts gibt. Gleich reinhören.